Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Tobias Wolf, er ist Head of CRM und Marketing Channels bei Thalia. Tobias, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
So, wir starten gleich durch. Es ist mir eine große Ehre, hier mit dir zu reden, weil du bist ja wirklich mit großem Elan dabei. Dynamische Banner für liegen gebliebene Warenkörbe habe ich mir aufgeschrieben. Wechsel des CRM-Systems, Live-Feeds aus sozialen Netzwerken. Also dir gehen die Ideen auch nie aus, oder wie?
Naja, also das Potenzial, was wir haben, ist durchaus noch relativ groß. Von daher ist es auch noch nicht so, dass es an Ideen mangelt. Ich glaube aber, alle in dem Bereich kennen das ja. Die technische Umsetzung limitiert da eher als die Anzahl.
Ja, genau. Ich habe ja aufgeschrieben, du hast im November 20 angefangen. Das war gerade so Corona-Winter und ich glaube, die Buchhandlungen waren doch alle geschlossen, oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch schon 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich meine, die Buchhandlungen hatten ja so ein bisschen eine Sondersituation und waren in Teilen ja als systemrelevante Güter eingeordnet. Von daher hat es uns vielleicht nicht ganz so hart da getroffen wie so manch anderen Händler. Aber ja, war, glaube ich, trotzdem eine herausfordernde Zeit, auch in so eine Aufgabe zu starten. Aber natürlich auch eine spannende Zeit, weil ganz, ganz viel natürlich in dem Bereich oder in dem Zeitraum in die Digitalisierung einfach auch an neuem Fokus gesteckt wurde.
Du bist ja reingekommen und ich glaube, das ist auch schon wieder, aber auch nicht ewig lange her, dass ihr umgestellt habt, das gesamte CRM, das gesamte E-Mail-Marketing, und dann hast du jetzt nochmal gesagt, nee, wir machen jetzt alles auf Braze. Erzähl mal ein bisschen zu dieser Entscheidung, dass wir erstmal die technische Grundlage sozusagen haben und warum und wieso.
Also tatsächlich ist die Entscheidung für unser Vorgängersystem, die bekannte blaue Brand, ist vor über 8 Jahren getroffen worden, also noch vor meiner Zeit. Dementsprechend waren wir auch 7 Jahre auf der Salesforce Marketing Cloud und haben auch ganz, ganz viel in dem System umgebaut. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass zumindest aus meiner Perspektive die Marketing Cloud wenig oder zu wenig in den Bereich mobiles Marketing gesteckt hat. Also gerade die Möglichkeiten im Rahmen der App zum Beispiel sehr eingeschränkt waren. Und wir eben immer mehr feststellen und als Omnichannel-Retailer nochmal umso stärker, dass die App eben ein wichtiges verbindendes Element zwischen dem E-Commerce und dem stationären Geschäft ist. Und für den zukünftigen Ausbau mir klar war, dass wir da zu schnell jetzt an Limitierungen kommen. Und wir haben über die letzten Jahre uns verschiedene Tools angeschaut am Markt, auch evaluiert, haben auch einen Pitch gemacht, wo wir wirklich auch verschiedene Anbieter gegeneinander starten gegeneinander haben antreten lassen und haben uns dann letztendlich eben für Braze entschieden. Letztes Jahr im Sommer. Und dann auch aus meiner Sicht wirklich relativ schnell und auch relativ konfliktarm innerhalb von 4-5 Monaten dann den Wechsel von einem wirklich auch komplexen System in der Marketing Cloud zu Braze hinbekommen und sind eben seit dem Frühjahr diesen Jahres auf Braze Live, haben auch wirklich jetzt viel schon umgesetzt, eigentlich alles auch nachgezogen, was es vorher schon gab und sehen gerade eben auch, dass das eine durchaus gute Entscheidung war.
Jetzt bleiben wir mal beim Thema mobil. Die beste Art ist ja nicht nur SMS oder eben diese modernen SMS, RMS, also wo ich alle Möglichkeiten habe zu verschicken, sondern die schlaue Möglichkeit ist ja mit einer eigenen App präsent zu sein. Wie weit seid ihr da und wofür nutzt ihr konkret die App?
Also wir haben seit vielen Jahren auch tatsächlich eine vollfunktionale Shopping-App. Das heißt, man kann in der Thalia-App sowohl das gesamte E-Commerce-Sortiment finden. Wir haben aber auch ein paar Zusatzfunktionalitäten reingebaut, wie zum Beispiel die bei Thalia gekauften E-Books können direkt in der App gelesen werden. Gekaufte Hörbücher können direkt in der App gehört werden. Das heißt, es gibt auch so ein paar eher nutzungsbasierte Vorteile. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist nach wie vor, es ist eine Shopping-App. Das heißt, die Leute sollen darüber eben auch kaufen. Und die Besonderheit ist, ich kann die App eben auch nutzen, um stationär in den Buchhandlungen die Produkte selber zu scannen, zu bezahlen und dann direkt den Laden zu verlassen, ohne dass ich mich an der Kasse anstellen muss oder so. Also gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft ein sehr, sehr starkes Feature. Und wir versuchen eben mit Braze insbesondere die Customer Journey innerhalb der App zu optimieren. Das ist natürlich, fängt ganz normal an mit dem Mobile Push. Also ja, wir versuchen den Kunden in die App reinzulocken. Aber wenn dann der Kunde in der App ist, aber eben auch zum Beispiel darüber zu informieren, dass Lieblingsautoren neue Titel veröffentlicht haben, eben auch dafür zu sorgen, dass vielleicht noch das ein oder andere zusätzliche Opt-in gegeben wird, Newsletter-Einwilligung, Mitgliedschaft im Loyalty-Programm, und das bauen wir gerade sukzessive auf. Also es geht wirklich darum, diese App möglichst stark zu individualisieren mit dem, was wir über den Kunden, die Kundin wissen.
Super, perfekt. Jetzt gibt es ja im E-Mail-Marketing den Feind des E-Mail-Marketings, das ist der Abbestell-Button, und den könnt ihr damit provozieren, dass ihr mir täglich 2 E-Mails schickt. Das ist ein bisschen viel. Und das gleiche Spiel gibt es auf den Handys genauso. Da gibt es also einige Anbieter, die nerven einen mit Nachrichten. Und da kann man eben zentral im Handy dann reingehen und sagen, nö, ich will nichts mehr von dem. Was ist eure Erfahrung mit Nachrichten auf dem Sperrbildschirm?
Die Herausforderung gibt es natürlich in dem Bereich ganz genauso wie auch im Newsletter-Marketing. Es ist ein Tick komplizierter, die Einwilligung zu entfernen. Deswegen sehen wir ein bisschen niedrigere Opt-out-Raten, als wir das jetzt beim klassischen Newsletter-Marketing sehen. Aber klar, Kunden, denen wir 5, 6, 7 Mal die Woche eine Push schicken, haben natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, eben dann irgendwann zu sagen, ihr spinnt wohl, das lasse ich hier nicht dauernd mir zuschicken. Deswegen ist unser Weg, mehr und mehr eben natürlich A, granularer zu versenden, also möglichst wenig, wir nennen das Broadcast, also an alle quasi die Push zu verschicken, sondern zielgruppengerecht, ja, dass zum Beispiel jemand, der bisher Thriller und Krimis primär liest, auch primär nur Kommunikation bekommt, die sich um dieses Feld herum dreht. Aber das Ziel, wohin wir gehen, ist eben mehr und mehr in individuelle Customer Journeys reinzugehen. Also das heißt, dass wir eben nicht mehr nur einfach sagen, heute geht eine Push raus, morgen geht eine Push raus, übermorgen geht eine Push raus, sondern die Pushes gehen dann raus, wenn der Kunde, die Kundin eine bestimmte Aktion gezeigt hat. Eben zum Beispiel in der Vergangenheit von bestimmten AutorInnen, die Titel gekauft haben oder haben was auf dem Merkzettel, was gerade im Preis reduziert wurde. Also alles das, wo ich selbst was gemacht habe und dementsprechend, wenn ich die Push bekomme, dann auch eine bessere Verbindung zu dieser Information habe und nicht dauernd mich nur fragen, warum kriege ich das jetzt eigentlich?
Eine andere Frage, bevor wir gleich dazu kommen. Du hast gesagt, 5 bis 7 Mal kann durchaus sein. Das heißt, also ich hätte täglich eine Nachricht von euch drauf. Was sind das für Nachrichten? Das heißt, wie ist es mit Content versus Rabatt? Also die besten Abverkaufsraten, die besten Conversion-Raten bekommt ihr natürlich immer, wobei Rabatt ist ja bei euch extrem eingeschränkt. Das heißt, das Spiel funktioniert nur sehr eingeschränkt, aber ihr könnt es mit Payback-Punkten machen. Und wie läuft diese Kommunikation im Verhältnis zu dem, was ich persönlich liebe, nämlich inhaltlicher Kommunikation, das heißt Neuerscheinungen, Titel, Themen, was auch immer, Anregungen, Inspiration?
Ja, also du hast es gerade schon angesprochen und ich muss sagen, das ist auch das, was mir bei Thalia und bei CRM, bei Thalia besonders viel Spaß macht. Wir sind dadurch, dass wir preislich ganz oft eingeschränkt sind und auf unser Hauptsortiment Buch gar keine Rabatte geben können, ganz oft auf inhaltliche Kommunikation nicht nur angewiesen, sondern sehen eben auch, dass die teilweise besser funktioniert als ein ganz klassischer Rabattcoupon. Eben. Klar, wenn ich einen ganz klassischen 20% auf alles außer Buch, sage ich jetzt mal, rausschicke, dann habe ich vom Umsatz, der hinten rauskommt, immer noch den meisten, das meiste. Aber der Großteil in der Kommunikation, die im Monat rausgeht, ist eben inhaltlich getrieben. Eine Neuerscheinung von einem Titel, wir informieren über ein aktuelles Themen-Special, also irgendwie eine kuratierte Welt, die wir e-commerce-seitig spielen. Und wir sehen, dass diese Kommunikation auch immer besser funktioniert und auch meist, oder auch nicht meistens, aber auch häufig sogar besser funktioniert als klassische Rabattkommunikation. Und ganz stark ist das eben bei diesen automatisierten Customer Journeys. Also wenn ich weiß, Thorsten Schwarz liest gerne den neuen Fitzek, ist jetzt kein gutes Beispiel, weil das sicherlich sowieso einer der meistgekauften Autoren ist, aber wenn ich weiß, du kaufst diesen Autor, es kommt eine Neuerscheinung in 2 Wochen, wir schicken dir die Push, dass in 2 Wochen dieser Buch erscheint, dann haben diese Touchpoints mit Abstand die höchste Conversion zur Folge. Einfach, weil sie am nächsten an deinem tatsächlichen Bedarf und an deinem Interesse liegen. Und da versuchen wir eben immer stärker reinzugehen, weil wir dann natürlich auch den USP gegenüber vielen anderen Händlern sehen.
Du sagst individuelle Customer Journey. jetzt klingt das, also individuelle Customer Journey klingt ultra cool. Und wenn du mir sagst, ja, ich weiß, wen du liest oder gekauft hast und zwei Wochen vorher weiß ich, dass da ein neues Buch kommt, dann klingt das ziemlich banal. Also ist es so oder hast du noch mehr in petto?
Manchmal ist es ja so banal, ne? Und da muss man auch leider sagen, im CRM ist es eben oft auch das Banale, was funktioniert und was trotzdem nicht unbedingt einfacher ist, weil in dem Fall muss ich ja trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt die Infos, was kommt heute raus und was hat welche Person in der Vergangenheit gekauft, zusammenführen. Wir haben aber auch natürlich komplexere Mechanismen drin. Ich habe eben schon gesagt, wir gucken zum Beispiel, wir gucken regelmäßig, ob sich Veränderungen auf deiner Merkliste ergeben haben. Sei das eine Preisveränderung, sei das etwas ist wieder back in stock, also was ausverkauft war und wieder verfügbar ist. Versuchen da granularer reinzugehen. Und was ich persönlich eigentlich einen der charmantesten Use Cases finde, der ist jetzt nicht hoch individuell, beziehungsweise er ist aber sehr kontextuell. Wir screenen permanent die Suchanfragen, die es sowohl bei uns als auch bei Google gibt zu gewissen Themen. Und wenn wir zum Beispiel sehen, ein bestimmter Autor, ein bestimmter Buchtitel, ein bestimmtes Produkt ist in den letzten 3 Tagen sehr viel häufiger gesucht worden als vorher. Einfaches Beispiel, weil zum Beispiel der Autor, die Autorin in irgendeiner Talkshow gerade saß, dann pushen wir eben individuell die Info, dass das aktuell ein Trendtitel ist, raus. Und solche Sachen sind dann eben wirklich sehr, sehr nah an dem Kontext und die funktionieren auch extrem gut, einfach weil sie nicht per Marketingkalender, sondern per externen Rahmenbedingungen gerade entschieden.
Kann ich dir bestätigen, weil das ist eine echte News. Also du hast Informationen als großer Buchhändler, die ich definitiv nicht habe. Du spürst den Markt. Und wenn du diese Informationen mit mir exklusiv teilst, freue ich mich natürlich mehr, als wenn du mir sagst, zu deinem Lieblingsautor haben wir was Neues. Das finde ich eine klasse Sache. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, ihr habt 200 Kennzahlen und daraus 240 Mikrosegmente. Stimmt die Zahl, die ich da irgendwo gelesen habe, oder ist sie aktuell schon wieder, hat sie sich verändert und du hast gesagt, nee, wir machen doch weniger oder wir haben noch mehr?
Ich weiß ehrlicherweise jetzt gar nicht genau, woher diese Zahl kommt und ich kann jetzt auch gar nicht ganz genau sagen, ob das heute noch stimmt oder ob es mehr oder weniger sind. De facto ist es so, dass wir eine Vielzahl an Kennzahlen haben, die einordnen, welchen Teil unseres Sortiments. Wir sind ja mittlerweile sehr breit aufgestellt, also man bekommt ja gerade im E-Commerce bei uns von unserem klassischen Sortiment Buch, aber durchaus bis hin zu Elektroartikeln, wirklich mittlerweile eine große Range. Und wir versuchen natürlich für jeden Kunden, jede Kundin festzuhalten im System, für welche Sortimente interessiert er sich, wo gibt er sein meistes Geld aus, wo ist vielleicht auch noch Potenzial in der Abschöpfung. Das kann man dann eben auch noch eine Ebene runterbrechen. Buch ist ein breites Feld, ne? Wer liest eher den Liebesroman, wer liest eher den Krimi? Und es ist längst nicht alles für alle relevant. Und deswegen haben wir allein ein Kennzahlenset, was diese Einordnung eben auch ermöglicht in der Kommunikation. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele Kennzahlen, wie das Kundenprofil individuell betreffen. Also ja, es gibt viele Faktoren, auf die wir aussteuern.
Jetzt hast du als Input mein Kaufverhalten, du hast irgendwelche Merklisten und so weiter. Wie weit nutzt du mein Klickverhalten im Newsletter? Ich hoffe mal, du machst das. Und wie weit nutzt du auch oder kannst du das auch technisch, dass du das Klickverhalten auf der Website auch noch erfasst oder in der App?
Tatsächlich nutzen wir heute relativ wenig das Engagement, was in den Newslettern direkt stattfindet. Das hat ein bisschen verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir einfach ein wahnsinnig großes Produktportfolio haben und wir sagen, am Ende des Tages ist die Transaktion, also der Kauf, für uns da das entscheidendere Kriterium als der Klick in der Mail. Wo das Ganze jetzt aber ein bisschen anders wird, ist eben tatsächlich bei der Integration, die wir im Webshop haben. Und da haben wir eben jetzt auch mit Braze nochmal verstärkt die Möglichkeiten, das Interaktionsverhalten im Shop mit aufzugreifen. Zum einen im Rahmen von so ganz klassischen Rekos, die diese Informationen zusammensammeln. Ja, also ich gucke mir an, was hat der Kunde sich angeschaut, was haben andere Kunden sich angeschaut und versuche entsprechend die besten Titel dafür darzustellen. Das funktioniert dann ja aber im weitesten Sinne voll automatisiert. Was nochmal spannender auch ist, gerade weil unser Portfolio immer weiter wächst, wir haben gerade nochmal eine große strategische Entwicklung auch im Bereich der Spielware, wollen da also viel, viel stärker werden in der nahen Zukunft. Und dann eben sich anzuschauen, welche Kunden haben vielleicht schon häufiger Spielwaren bei uns sich angeschaut aber noch nicht gekauft oder in welchen Bereichen sich das auch angeschaut. Das ist natürlich nochmal ein total spannender Datenpunkt, um dann auch zu entscheiden, okay, und diesen Kunden schicke ich auch nochmal vermehrt Kommunikation über dieses Sortiment oder versuche auch gezielt mit Rabattaktionen die Ersttransaktion bei uns auszulösen. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum dieses Sortiment noch nicht bei uns gekauft wird. Vielleicht wird es auch schon stationär gekauft, wir kriegen es nicht mit und nur E-Commerce-seitig wird es nicht gekauft. Aber da nutzen wir gezielt eben diese Interaktionsinformationen auch schon, aber stärker aus dem Shop als aus den E-Mails selbst.
Okay. Und jetzt eine Frage, die unvermeidliche, nämlich KI-Einsatz. Ihr habt gearbeitet mit einem lange Zeit mit einem System, das einen sogenannten Einstein hat, also einen Agent, der alles kann. Und jetzt arbeitet ihr zusammen mit einem neuen System. Haben die auch irgend so eine Versprechung, wo sie sagen, wir haben irgendwas und die KI zaubert dann alles zurecht? Und wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, ich glaube, es wäre jetzt im Moment auch fahrlässig, wenn irgendein Anbieter von Marketingtechnologie nicht sagen würde, sie haben ein Produkt im Bereich KI, das sie sich gerade anschauen oder was sie gerade entwickeln. Tatsächlich hat Braze diverse KI-Funktionalitäten drin. Eins habe ich eben schon erwähnt, wir nutzen das Reko-Produkt, was in Braze verbaut ist. Das setzt eben schon AI ein, um Kunden die Produkte besser zuordnen zu können. Das ist jetzt aber, finde ich, nichts so ganz bahnbrechend Neues. In Zukunft kann das aber noch mal ein bisschen spannender werden. Wir gucken uns tatsächlich gerade zwei Lösungen an, sowohl eine von Braze als auch von einem anderen Anbieter, wo es genau darum geht, nicht nur zu entscheiden, welche Produkte sind vielleicht für welchen Kunden, Kundin relevant, sondern auch zu gucken, welcher Anstoß ist zu welcher Zeit und auch in welcher Frequenz für welchen Empfänger notwendig. Und da sind wir gerade aber erst so ein bisschen in den Planungen fürs nächste Jahr. Was wir heute schon machen, ist aber, dass wir in einzelnen Journeys zum Beispiel die Uhrzeit, zu der die Kampagne rausgeht, schon KI-seitig bestimmen lassen. Also dass da ist aus meiner Sicht jetzt aber auch noch nicht vielleicht der absolute Zukunftswurf, gibt's auch schon etwas länger, aber dass man
zu welchen Zeiten angehen, an das Thema rangehen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Wie weit bist du mit den Empfehlungen der KI zufrieden oder wie habt ihr es getestet, wie gut die wirklich sind, gibt's Feedback?
Ja, also wir haben wir sind eben in dem Zuge des Wechsels zu Braze haben wir auch unsere Reko Engine im Newsletter verändert und haben natürlich erstmal geguckt, ob die auch funktioniert. Wir haben ganz klassisch KI gegen Bestseller getestet über einen längeren Zeitraum und gesehen, dass das Uplift bei den KI-Empfehlungen eben doch deutlich höher ist. Die Herausforderung bei den KI-Empfehlungen ist, die brauchen natürlich relativ lange, bis auch eine große Anzahl von Nutzern dann eben auch personalisierte Empfänger bekommt. Ich kann ja jetzt gar nicht die letzte Prozentzahl sagen, aber es ist auch immer noch jetzt der kleinere Teil der Basis, der schon hochpersonalisierte Empfehlungen bekommt und ein Großteil bekommt eben dann noch eher standardisierte Empfehlungen. Das wird aber mit jeder Woche mehr, beziehungsweise dieser Split teilt sich immer mehr in Richtung personalisierte Empfehlungen auf und die Ergebnisse, die wir sehen, sind bisher auf jeden Fall relativ vielversprechend.
Hast du dich mit der Frage beschäftigt, generative KI versus Machine Learning? Weil es sind ja schon ein bisschen unterschiedliche Technologien und Machine Learning haben wir eigentlich schon länger. Bist du da ein bisschen unter die Motorhaube mal gegangen?
Also generative KI jetzt wirklich im Sinne von Kreationsentwicklung?
Nee. Bei den Empfehlungen, jetzt ganz konkret zu den Empfehlungen und eben dem, was man jetzt inzwischen so überall verkauft als Hyperpersonalisierung, also der Zauberassistent da.
Ja, also ich sag's mal so, ich glaube, die Grenzen sind da ja auch relativ fließend und ich glaube, dass viele der Algorithmen, die heute als KI beworben werden, unterm Strich eigentlich doch noch Machine Learning sind. Jetzt ist es bei uns, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Besonderheit auch, aufgrund der extrem großen Breite und Tiefe unseres Sortiments, so dass wir wirklich von KI-Empfehlungen profitieren können, weil es ganz schwer für einen Machine Learning-Algorithmus ist, aus der Historie der Kundenverhalten die nächsten Kaufentscheidungen abzuleiten. Einfach weil die einfachsten Probleme, die früher immer entstanden sind. Ich habe einen Fitzek gekauft, dann kriege ich vielleicht jetzt immer den, ich habe jetzt auch den, sorry, dass ich jetzt immer Fitzek sage, aber man kann da beliebige Autoren einsetzen, dann kriege ich in Zukunft immer Fitzeks gezeigt. So, das ist ein total einfacher Zusammenhang, aber viele Leute haben dann auch schon ganz viel davon. Das heißt, genau diesen Schritt zu gehen, so ein bisschen fuzzy in der Logik zu werden und zu gucken, was könnte denn etwas abstrakter für diese Empfänger an zusätzlichen Produktentscheidungen relevant sein. Da kommt jetzt eigentlich erst der spannende Teil von KI dann wirklich ins Spiel. Und wie gesagt, das Erste, was wir aktuell sehen, sieht ganz gut aus. Aber dafür muss natürlich auch wirklich sehr viel an Daten vorhanden sein, damit eben dann auch für möglichst viele Kunden da eine individuelle Entscheidung gefällt wird.
Welche Rolle spielt Bildpersonalisierung bei euch?
Bildpersonalisierung nutzen wir schon länger ein und ich bin persönlich auch ein riesen Fan davon. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass das, was wir an Bildpersonalisierung einsetzen, heute jetzt noch gar nicht so großartig generative KI einsetzt, sondern eher noch so ein bisschen nach etwas älteren Technologien.
Ist ja egal, also was auch immer, aber Bilder, die kommen gut.
Ja, also wir nutzen schon seit mehreren Jahren eine Lösung, kann ich hier auch sagen, Movil Inc., deren USP unter anderem eben genau diese dynamische Bildgenerierung in dem Moment, in dem der Nutzer die E-Mail öffnet ist. Also es muss nichts im Vorfeld passieren, sondern im Vorfeld lege ich nur fest, was am Ende im Endergebnis an Daten zusammengeführt wird. Und das nutzen wir schon seit 3-4 Jahren an verschiedenen Stellen. Für mich persönlich immer so eine der schönsten, weil plakativsten Verwendungen ist unsere Buchkäufer-Journey. Wir schicken immer an Kunden, Kundinnen, die schon in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen vielleicht kein Buch mehr gekauft haben, aber davor in der Zeit eigentlich regelmäßig etwas gekauft haben, schicken wir immer so ein personalisiertes Bücherregal. Im Grunde damit startet die Mail. Ich sehe so ein Bücherregal, da sind alle Titel, die ich in den letzten 12 Monaten gekauft habe, platziert. In der Mitte ist so ein Fragezeichen und die Botschaft ist so ein bisschen, hey, wäre es nicht mal wieder Zeit, einen neuen Titel in dein Bücherregal zu ergänzen. Und das funktioniert relativ gut und ist so ein Eye-Catcher, der mich direkt bei einer relativ einfachen Botschaft, denn es ist ja nichts anderes als ein Hallo, du warst schon lange nicht mehr da.
Ja, aber ein bisschen netter irgendwie.
Genau, aber es ist ein Eyecatcher, ich bleibe hängen und das macht natürlich irgendwie diese Kommunikation direkt viel emotionaler und dementsprechend dann auch die KPIs hinten raus deutlich erfolgreicher. Und wo ich jetzt schon gespannt drauf bin, wir haben es letztes Jahr schon gemacht und werden es auch jetzt wieder machen, man kann sich ja fast dem nicht mehr entziehen. Wir werden natürlich auch ein Wrapped am Ende des Jahres verschicken, wo wir das Kaufverhalten der Nutzer entsprechend optisch auch darstellen und da werden wir auch ganz viel mit Bildpersonalisierung arbeiten, damit quasi eigentlich fast jeder Kunde eine eigene Mail erhält. Und
das heißt, haben wir letztes Mal schon gemacht. Was Spotify kann Thalia noch lange.
Ja, absolut. Ich würde, vielleicht haben wir noch ein bisschen Luft in Richtung Spotify, das wäre dann nächstes Jahr noch schließen, aber das muss natürlich das Ziel sein, ne? Dass irgendwann auch jeder sagt, kennst du schon mein literarisches Alter und damit dann auch
mal geht. Jetzt habe ich hier noch mehrere interessante Punkte. Live-Social-Inhalte, also Social-Inhalte dann live einspielen, finde ich auch eine geniale Idee. Also ihr habt es ja nur mit TikTok und mit BookTok ganz erheblich, dass ihr da eine Zielgruppe habt, die eben einerseits sehr affin ist in Social Media und andererseits eben auch gerne in eine Buchhandlung geht und physische Bücher kauft.
Genau, jetzt muss ich sagen, da macht es immer mal wieder auch, machen die Social Media Kanäle uns immer mal wieder auch einen kleinen Strich durch die Rechnung, was so Zugänge und so angeht, dass der Content dort automatisch gezogen werden kann. Aber ein Ziel auch nochmal stärker in der CRM-Kommunikation insbesondere einzubinden, ist eben der User-Generated Content, der in den sozialen Medien entsteht. Wir haben da in der Vergangenheit schon verschiedene Tests auch mitgemacht. Was immer gut funktioniert, hat zwei Vorteile. Zum einen, der Content in meinen Kampagnen bleibt aktuell, ja, weil es werden immer wieder aktuelle UGC-Inhalte geladen. Ich kann das auch in automatisierten, länger laufenden Journeys einbinden, ohne dass ich regelmäßig Content austauschen muss. Und er führt zum anderen natürlich auch dazu, dass wir mehr Traffic in den Social-Media-Kanälen bekommen, neue Abonnenten gewinnen. Und ich sage immer, das muss am Ende des Tages immer sein wie so ein selbstlaufendes Rad. Der eine Kanal befüllt den anderen Kanal und in Summe wachsen alle und Kanäle, damit man auch so ein bisschen eigenständiger und unabhängiger von den großen Werbeplattformen wird. Und das gelingt uns in den letzten Jahren eigentlich ganz gut und diese stärkere Verzahnung von so ein bisschen traditionelleren CRM-Kanälen und neueren Social-Media-Kanälen ist eben eine gute Brücke, um das auch in der jüngeren Generation hinzubekommen.
Ja, und das ist gelebtes Omnichannel-Marketing, also das ist klasse. Eine andere Sache, online rubbeln, das heißt also auch in E-Mails kann man ja rubbeln. Macht ihr das noch und macht ihr das weiterhin?
Wir setzen auch da unseren Partner Mobile Inc. ein und nutzen das immer mal wieder, um sowohl klassische Promo-Aktionen zu bewerben. Wir hatten zum Beispiel jetzt im Rahmen der einer Halloween-Aktion haben wir einen Mystery-Rabatt, sage ich mal, den Leuten geschickt und man musste den freirubbeln, um zu sehen, habe ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 12%, 15% oder 20% Rabatt jetzt bekommen. Wir haben es in der Vergangenheit aber auch zum Beispiel schon genutzt, um gut passende Titel den Kunden näher zu bringen. Also, dass man irgendwie sagt, hier, das ist dein perfektes Weihnachtsgeschenk und wenn man es aufrubbelt, dann sieht man das entsprechende Cover, was im Hintergrund von der Personalisierungs-KI eben zugeordnet wurde und das ist nochmal ein sehr, sehr spannender Fall, um Engagement zu treiben, ne? Weil klar, diese kleine Mechanik, ich sehe nicht direkt, was mich erwartet, sondern ich muss davor noch was freirubbeln oder irgendwas freilegen, damit ich sehe, zeugt einfach dafür, dass wir eine meistens sehr, sehr gute Clickrate haben, sehr, sehr viele Kunden in den Shop auch anschließend schicken und ja, damit natürlich auch ganz deutlich den Umsatz, der mit der Kampagne einhergeht, steigern.
Jetzt hast du gerade gesagt, ich kriege einen Rabatt. Das Problem bei Büchern, könnt ihr keinen Rabatt geben? Das heißt, auf was könnt ihr Rabatt geben? Und konkret gefragt, wie ist dieser Non-Book-Anteil, wie entwickelt der sich bei euch in den Filialen?
Also spannend ist erstmal, dass wir zwar auf das deutschsprachige Buch keine Rabatte geben können, aufgrund der Buchpreisbindung in Deutschland, aber auf fremdsprachige Titel durchaus. Und da entsteht natürlich gerade insofern nochmal auch eine andere Möglichkeit für CRM-Aktivierung, weil der Bereich fremdsprachiges Buch in den letzten Jahren natürlich extrem stark gewachsen ist durch das ganze Thema BookTok, durch die jüngere Generation, die generell eher so ein bisschen mehr in Richtung Originalfassungen lesen, auch sozialisiert ist. Da geht es also, ne, und das machen wir auch recht regelmäßig. Generell ist es so, dass stationär der Non-Book-Anteil durchaus über die letzten Jahre gewachsen ist. Wir aber natürlich im Kern schon versuchen, eben weiter auch den Schwerpunkt auf Buchhandel zu legen und eher deswegen gerade in eine etwas andere Richtung gehen und ab dem nächsten Jahr deutlich mehr auch spielwarenorientierte Geschäfte aufmachen. Ja, und der Fokus dementsprechend da natürlich per se stärker auf Non-Book liegt. Deswegen auch nochmal so ein paar Möglichkeiten auch in Zukunft, die CRM- und Kommunikationsstrategie anzupassen und auch da nochmal ein bisschen anderer Fokus oder Spielraum.
Jetzt war es ja schon in Corona eine Möglichkeit, in eine Buchhandlung zu gehen, um überhaupt mal wieder irgendwo unter Leuten zu sein. Und das nutzt ihr, glaube ich, auch, dass ich also in der Buchhandlung mich auch hinsetzen kann. Habt ihr Kaffee oder irgendwelche Getränke, die ihr dann noch anbietet?
Ja, also in den großen Buchhandlungen, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber gibt es immer mehr ein eigenes Café, was wir dort anbieten, teilweise auch in echt tollen Lagen. Also wer mal in Hamburg zum Beispiel ist und in der Westfield Mall unterwegs ist, also gibt wenig Cafés in Hamburg mit schönerem Blick auf die Elbe, würde ich sagen. Und ja, generell, ne, die neu eröffneten Buchhandlungen, gerade die etwas größeren Flächen, haben immer häufiger auch einen Fokus darauf, dass ich mich da wohlfühle, Aufenthaltszeit verlängert wird und ich dementsprechend auch vielleicht ein bisschen mehr Kauflaune dann entwickle und auch die Möglichkeit habe, mal auch einfach in ein Buch reinzulesen, in entspannter Atmosphäre.
Jetzt hast du ja eine, wie ich finde, ganz geniale Sache angeleiert, nämlich, dass die Buchhandlungen auch die Möglichkeit haben, eigene Newsletter zu versenden. Wie sind da die Erfahrungen? Wie einfach ist es wirklich zu bedienen? Und wie viele Buchhandlungen machen mit?
Ja, also wir haben auch aus den, das führt jetzt quasi wieder den Bogen zurück zu den ersten Punkten, aus den Erfahrungen der Corona-Zeit, wo es ja im Grunde notwendig war oder wichtiger plötzlich wurde, dass auch die Buchhandlungen mit ihren Kunden, Kundinnen sprechen können, weil einfach die Geschäfte zeitweise nicht auf hatten, dieses Produkt heraus entwickelt, dass wir sagen, wir brauchen irgendwas, damit eine Buchhandlung in der Lage ist, mit den Kunden lokal zu interagieren. Und selbst wenn es am Anfang nur ist, wir haben geöffnet, wir haben geschlossen, 3G, 2G, was auch immer alles an Kommunikation notwendig war, war ja teilweise auch sehr regional unterschiedlich. Es war relativ schnell klar, wir können aber keinem Buchhändler, keiner Buchhändlerin zumuten, unser bestehendes CRM-System damals zu nutzen, einfach weil das sehr viel komplexer ist und man einfach niemand hat, der so viel Zeit aufbringen kann, sich da einzuarbeiten. Deswegen haben wir wirklich eine sehr, sehr einfache Plattform entwickelt. Die haben wir jetzt auch umgezogen in den letzten Monaten auf Braze, sodass es also nach wie vor funktioniert. Und da kann ich wirklich über einen extrem einfachen Drag-and-Drop-Editor E-Mails erstellen. Ich werde so ein bisschen fast schon durchgeführt. Ich habe auch nicht ganz so viel Spielraum. Ja, es gibt so vorgefertigte Module, da kann ich Texte einfügen, Bilder einfügen, kann Artikel aus dem Shop referenzieren und kann wirklich innerhalb von wenigen Minuten einen Newsletter erstellen. Und alles, was das Ganze so ein bisschen kompliziert im Hintergrund macht, die Zuordnung der richtigen Empfänger, das ist alles gekapselt. Das heißt, die Mitarbeitenden in den Buchhandlungen haben auch gar keinen Zugriff auf unsere CRM-Daten, datenschutzrechtlich alles sauber, sondern ich erstelle diesen Newsletter in ein paar Minuten. Ich kann im Grunde jemanden in einer halben Stunde in dieses Tool einweisen. Man muss da keine große technische Vorerfahrung haben oder keine CRM-Vorerfahrung haben. Und kann den Newsletter selbst dann anschließend testen, von einer zweiten Person in der Buchhandlung freigeben lassen, auch so ein bisschen Vier-Augen-Prinzip. Und wenn ich dann auf Absenden klicke, dann geht er an eine vorher von uns im System festgelegte Empfängergruppe. Das sind alle Kunden, Kundinnen, die die Buchhandlung selber akquiriert hat, also wo die wirklich aktiv gesagt haben, wollt ihr unseren Newsletter haben? Und auch Kunden, Kundinnen, die selbst gesagt haben, die Buchhandlung Hamburg Mercado ist meine Lieblingsbuchhandlung. Da gehe ich immer hin. Das können wir bei uns im System einstellen, im Webshop. Und auch dann bekomme ich diesen Newsletter. Und das ermöglicht uns natürlich nochmal ganz anders mit lokalen Informationen umzugehen. Fast alle unsere Buchhandlungen haben regelmäßig eigene Events, zum Beispiel Autorenlesungen, Signierstunden, aber auch durchaus eigenständige Sortimentsbestandteile oder eigenständige Promotionen vor Ort. Und das kann eben dann sehr direkt und sehr einfach kommuniziert werden. Man muss trotzdem sagen, wir haben mittlerweile natürlich wirklich sehr viele Buchhandlungen der Anteil derer, die dieses Tool wirklich nutzen, liegt trotzdem auch nur bei 25-30%. Ein bisschen kann man sich das
auch immerhin. Also absolut. Ist schon gut.
Ja, und manche Buchhandlungen haben dann natürlich auch einfach je nachdem, wenn ich jetzt in irgendeinem Shoppingcenter bin, dann habe ich vielleicht auch eine ganz andere Zielgruppe als jetzt die alteingesessene Buchhandlung in einer mittelgroßen Stadt. Und so hat jeder so ein bisschen auch einen unterschiedlichen Blick darauf.
Was haben wir noch an Fragen? Gibt's von dir aus noch etwas, wo du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen? Ich habe, glaube ich, alle wichtigen Dinge, die ich ansprechen wollte. WhatsApp, genau, wir waren bei den Kanälen E-Mail. Ihr habt einen WhatsApp-Channel, finde ich auch sehr interessant. Wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, also das ist, muss ich sagen, meine persönliche Überraschung aus 2025. Wir haben den Kanal damals eröffnet, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen Kanal, der so ein bisschen auch in der Lage ist, eine etwas ältere Zielgruppe, vielleicht auch eine etwas männlichere Zielgruppe zu erreichen. Wir haben in den klassischen Kanälen Instagram und TikTok ganz oft eben logischerweise sehr, sehr junge Zielgruppen, erreichen da auch nicht unbedingt immer alle Kundengruppen gleich gut und haben dann mit WhatsApp gesagt, das probieren wir mal aus, ob wir damit ein Potenzial haben. Und dieser Kanal ist im letzten Jahr so durch die Decke gegangen. Ich glaube, damit hätte bei uns keiner gerechnet. Wir waren sicherlich auch recht früh dabei, waren auf jeden Fall der erste Buchhändler, der auf dem Kanal aktiv war, aber auch, glaube ich, insgesamt im deutschen Handel noch recht früh und haben innerhalb eines Jahres fast 250.000 Abonnenten aufgebaut und erreichen da wirklich auch, wir sehen das eben in den Reportings, die sind bei WhatsApp ein bisschen eingeschränkt, wirklich auch über diese Abonnenten hinaus immer noch sehr große zusätzliche Zielgruppen. Und was ich besonders überraschend finde, das Engagement ist extrem stark. Also einfach nur mal, um ein Gefühl zu geben, wenn wir dort einen Beitrag posten, wir posten jeden Tag, dann kriegen wir in der Regel so ungefähr 1% Engagement. Und Engagement bei WhatsApp heißt irgendwie Daumen nach oben. Ne? Ich kann nicht gar nicht so viel darauf reagieren, sondern ich kann nicht zurückschreiben, sondern ich kann nur ein Emoji schicken. Und fast jeder Hundertste reagiert auf die Beiträge. Und das finde ich schon enorm. Diese Engagement-Werte sieht man ja bei eigentlich wenig. Sieht man selten ja bei den Kanälen und nach wie vor extrem starke tägliche Zuwachsraten, also glaube ich ein sehr, 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 sehr spannender Weg. Einfach auch wirklich ganz klar in unserem Kernsortiment. 90% der Beiträge gehen rund ums Buch. Also wir empfehlen eigentlich fast nur Buchtitel.
Und jetzt die letzte Frage, nämlich wieder beim Thema Direktmarketing. Das heißt also, E-Mail ist natürlich der präferierte Kanal, recht günstig. Wie weit nutzt ihr WhatsApp als Direktkanal?
Zum Verkaufen quasi oder?
Ja, also Verkaufen oder Nachrichten, aber ich meine, das muss ich ja rechnen, weil das kostet ja deutlich mehr, als eine E-Mail zu versenden.
Tatsächlich ist es so, dass WhatsApp Broadcasting immer noch umsonst ist.
Ja, Broadcasting. Ich meine jetzt wirklich One-to-One-Kommunikation. Also wenn ihr eine Handynummer von mir habt und wenn ihr eine Einwilligung habt, dann könnt ihr ja auch mit Direktnachrichten entweder über RMS, also klassischer SMS-Dienst, oder über, in Zukunft wird er an Bedeutung gewinnen, oder über WhatsApp kommunizieren.
Ja, also zweigeteilte Antwort. Also wir nutzen WhatsApp im Rahmen der Servicekommunikation. Also man kann als Kunde über WhatsApp mit unserem Service Center interagieren, wenn ich irgendein Problem mit der Bestellung habe oder ähnliches. Wir haben uns bewusst vor 2-3 Jahren gegen die Marketingkommunikation über WhatsApp entschieden. Genau. Das hat tatsächlich einfach mit den sehr, sehr teuren Preismodellen in Deutschland zu tun. Wir sind als Buchhändler typischerweise eher mit einem nur mittelgroßen Warenkorb unterwegs. Wir sind da eben nicht jetzt irgendwie bei einem 200-Euro Warenkorb, sondern im niedrigeren zweistelligen Bereich. Und die Kosten pro Kommunikationsfenster sind dann einfach zu hoch. Da sind wir fast im Bereich der Printkommunikation von den Kosten. Und das haben wir gezielt erstmal nicht gemacht. Was ich als relativ wahrscheinlich finde, wir sind sowieso in der Vergangenheit sehr, sehr zurückhaltend mit Kommunikation auf Handy umgegangen. Was ich als einen durchaus realistischen Ausbauweg auch in 2026 halte, ist RCS. Da sind die Kosten aktuell deutlich niedriger als zum Beispiel bei SMS und bei WhatsApp. Und da werden wir sicherlich im nächsten Jahr die ersten Tests mitfahren und gucken, wie gut das bei den Zielgruppen ankommt.
Tobias, das ist ein wunderschöner Abschluss und man spürt, mit wie viel Elan und wie viel Engagement du mit dabei bist. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, hat viel Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.